Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Jonas Reser, Mikrofon. Herzlich willkommen. Schwierigere Zeiten für den Welthandel. US-Präsident Donald Trump bereitet weitere Strafzölle gegen China vor im Streit um eine ausgeglichene Handelsbilanz. Wir berichten gleich. Hierzulande geht der Streit um finanzielle Einsparungen nach den jüngsten Steuerschätzungen weiter. Und unter dem Motto Maria 2.0 hat eine Protestaktion für mehr Frauenrechte in der katholischen Kirche begonnen. Soweit ein Überblick über unsere Themen und am Ende der Sendung dann die Endphase der Fußball-Bundesliga. Der FC Bayern ist noch nicht vorzeitig deutscher Meister, aber zwei Bundesliga-Absteiger stehen schon fest, so viel vorab. Am Ende bezahlen US-Verbraucher und Unternehmen. Das sagt eine Studie der amerikanischen Notenbank und der Universitäten Columbia und Princeton zu den Folgen des Handelskrieges zwischen China und den USA. Präsident Trump lässt sich davon aber nicht beirren. Er glaubt weiterhin, höhere Zölle würden dem Land mehr Wohlstand bringen und er bereitet eine nächste Eskalationsstufe vor. Thorsten Teichmann berichtet.
Ein Samstag in einer US-Mall und China ist allgegenwärtig. Schnellkochtöpfe made in China, Bohrmaschinen, kleine Heizer, Laptops und Tablets, Kleidung großer Marken, Geldbörsen, Geburtstagskarten, Spielzeug, Roller, Geschirr und sogar Shampoo importieren die Vereinigten Staaten aus der Volksrepublik. Phil Levi, Professor der Northwestern University, fürchtet, dass Kunden die Folgen des eskalierenden Handelsstreits bald zu spüren bekommen.
I think what consumers are going to find is that in fact they actually did.
Konsumenten werden feststellen, dass der Handel mit China Vorteile für sie hatte. Viele Sachen, die sie kaufen, seien es Klamotten oder preiswerte Küchenartikel, sind erschwinglich, weil sie aus China kommen. Und wenn darauf Sonderzölle von 25% fällig werden, dann können das Importeure und Händler nicht länger kompensieren. Die Kosten gehen an die Konsumenten, die dafür zahlen. 25% Sonderzoll auf beinahe alle Einfuhren aus China, weil die Gespräche über einen Ausgleich nicht vorankommen, hat Präsident Trump seinen Handelsbeauftragten angewiesen, höhere Abgaben auch für die Importe vorzubereiten, die bisher von dem Handelskonflikt ausgespart waren. Am Montag will die Behörde Details vorlegen. Rückhalt findet Trump bei seiner eigenen Partei, obwohl Republikaner wie der Abgeordnete Barry Loudermilk aus Georgia sonst bei jeder Gelegenheit für freien Handel eintreten. Es ist richtig, dass der Präsident gegenüber den Chinesen nicht nachgibt. Er trifft Entscheidungen, zu denen andere nicht bereit waren, um die andere Seite an den Tisch zu bekommen, um ein Handelsabkommen zu erzielen, das von Vorteil ist für die Vereinigten Staaten, unsere Produzenten, unsere Konsumenten. Es ist sehr schade, dass es so weit kommen musste, aber das muss er jetzt durchziehen. Aus Sicht der US-Administration hat der Handel mit China einen großen Nachteil. Ein Handelsbilanzdefizit, das, so sieht es Präsident Trump, die Vereinigten Staaten jedes Jahr 500 Milliarden US-Dollar kostet. Eine Lösung ist nicht in Sicht. Die USA werfen China vor, in einem 150-seitigen Kompromissentwurf entscheidende Passagen streichen zu wollen. Der Präsident setzt in der Situation auf Eskalation. Dabei ist unklar, ob die Drohung mit zusätzlichen Sonderzöllen tatsächlich Fortschritte bringt, sagt Professor Levi. Er war Handelsberater in der Amtszeit von Präsident George W. Bush. Für China wird es sehr schwierig nachzugeben und gleichzeitig das Gesicht zu wahren, wenn wir uns die Drohungen anschauen, die im Raum stehen. Und Präsident Trump zeigt beinahe keine Absicht, auf Zölle zu verzichten, selbst wenn er ein Handelsabkommen schließt, für das er sich so stark macht. Die Trump-Administration will offenbar Handelsbeschränkungen so lange in Kraft lassen, bis sicher ist, dass China sich auch an Zusagen hält, sollten beide Seiten einmal ein Abkommen unterzeichnen. Bis dahin gäbe es einen einfachen Weg, Sonderzölle auf Importe zu vermeiden, textet der Präsident im Netz. Stellt eure Produkte in den guten alten Vereinigten Staaten her. Der Tweet dürfte bei den meisten US-Amerikanern auf Zustimmung stoßen.
In Südafrika steht nun das Endergebnis der Parlamentswahlen fest. Wie erwartet hat der Afrikanische Nationalkongress ANC die Parlamentswahl gewonnen, jedoch mit dem schlechtesten Ergebnis der Partei seit dem Ende des Apartheid-Regimes vor 25 Jahren. Jana Gent aus der südafrikanischen Provinz.
So So wie hier in Pietermaritzburg hat es auch an anderen Orten schon erste Feiern gegeben. In Gelb und Grün gehüllt, den Farben des ANC, pfeifen, singen und tanzen die Menschen. Die absolute Mehrheit ist gesichert. Und doch ist es das schlechteste Ergebnis, das der ANC jemals bekommen hat. Eismacher Schule, der Generalsekretär, erklärt das so. Die jungen Menschen sind doch in Freiheit geboren worden. Sie haben die Zeit, als der ANC die Demokratie erkämpft hat, gar nicht erlebt. Sie lernen heute ganz andere Dinge. Wie soll der ANC immer noch 100% bekommen? Wir sind doch in einem demokratischen Südafrika. Für Analysten ist aber klar, der ANC hat eine letzte Chance bekommen. Im Wesentlichen wegen des Spitzenkandidaten Cyril Ramaphosa. Das sagen Politikwissenschaftler, das sagen die Medien und das sagen die Menschen. Der Generalsekretär der Partei aber meint, es gehe ganz und gar nicht um Individuen, es gehe nur um den ANC.
It's about the ANC, it's not about any individual. Completely not.
Und doch hört man hinter vorgehaltener Hand auch Stimmen aus der Partei selbst, die sagen, hätte man einen anderen Spitzenkandidaten gehabt, dann wäre das Wahlergebnis peinlich geworden. Peinlich ist es nicht für die Demokratische Allianz. Sie hat ein paar Federn lassen müssen, bleibt aber stärkste Oppositionspartei. Dieser ältere Mann aus Johannesburg hätte sich das etwas anders gewünscht. Es wäre schön gewesen, wenn die DA ihre Chance bekommen hätte. Sie hätte gegen die massive Korruption mehr unternommen. Aber so einfach ist das nicht. Änderungen geschehen nicht über Nacht. Über Nacht hat sich das Ergebnis für die Populisten in Südafrika aber gefestigt. Die linkspopulistische Partei EFF hat fast 11% sicher und auch die rechtsnationale Partei Freiheitsfront Plus hat ihre Stimmen fast verdoppelt. Sie wurde laut Studien vor allem von der weißen Minderheit gewählt. Als rein weiße Partei sieht Parteichef Peter Groenewold sie aber nicht.
We must not allow the ANC to define us. You are who you are.
Wir dürfen dem ANC nicht erlauben, uns zu definieren. Man ist doch, wer man ist. Das gilt für Zulus, Xhosas, Schwarze oder Weiße. Sei stolz auf das, was und wer du bist. Die Minderheiten haben doch auch Rechte. Nationalismus darf nicht als polarisierend gesehen werden. Es geht nur um Stolz und dafür entschuldige ich mich nicht. Aussagen wie diese lassen ahnen, dass es künftig spannende Wortgefechte im Parlament geben wird. Der ANC wird trotz seiner absoluten Mehrheit nicht gemütlich regieren können. Aber immerhin eines hat die Wahlkommission voller Stolz verkündet. Die Abstimmung war frei und fair. Pannen habe es kaum gegeben. Ein Mitglied der Kommission sagte nach Tage- und nächtelangem Auszählen nur so viel: Weiter so, Südafrika.
Let's keep it up for South Africa.
Möglicherweise mal eine gute Nachricht vom Kriegsgeschehen im Jemen. Houthi-Rebellen haben mit dem Abzug aus 3 Häfen begonnen. Dies könnte ein wichtiger Schritt sein, um schnell große Mengen an Hilfsgütern ins Land zu bringen. Carsten Kühntop.
Bis zum kommenden Dienstag wollen sich die Houthi-Rebellen aus 3 Häfen am Roten Meer zurückziehen. Hodeida, Salif und Ras Issa. Vor allem Hodeida ist für die Versorgung der meisten Jemeniten wichtig. Durch dieses Nadelöhr kommen etwa 70% aller Einfuhren herein. Sollten die Aufständischen die 3 Häfen tatsächlich aufgeben, könnten weitaus mehr Hilfsgüter als bisher schneller ins Land gebracht werden. Fast 2/3 der Jemeniten sind auf humanitäre Unterstützung angewiesen. 3 Millionen sind auf der Flucht, weite Teile des Landes sind von einer Hungersnot bedroht. Der Abzug ist der erste bedeutende Schritt, um eine Vereinbarung zwischen den Konfliktparteien vom vergangenen Dezember umzusetzen. Er ist seit mehr als 4 Monaten überfällig. Ein Unterhändler der Regierung begrüßte den Schritt, verlangte aber, dass die Vereinten Nationen den Abzug beobachten und verifizieren. Außerdem müssten die Houthis die Landminen, die sie in den Hafenstädten gelegt haben, entfernen. Ein anderer Regierungsvertreter tat die Abzugsankündigung jedoch als Show ab.
Nach dem Sturz ist vor dem Chaos. Einen Monat nach dem Militärputsch im Sudan ist ein Machtkampf zur Neuaufstellung des Landes in vollem Gange. Die Verhandlungen zur Bildung einer Übergangsregierung zwischen Generälen und Opposition sind ins Stocken geraten. Die Massenproteste für einen demokratischen Neuanfang, sie dauern an. Björn Blaschke berichtet für uns aus der Hauptstadt Khartoum.
Eine spontane Straßenumfrage in Sudans Hauptstadt Khartoum ergibt ein klares Bild. Auch einen Monat nach dem Sturz von Langzeitdiktator Omar al-Bashir wollen die Befragten mehr. Ich bin nicht zufrieden. Es gibt noch keine weitreichende Lösung. Wir wollen eine Zivilregierung, nichts anderes. Aber wir sind optimistisch. Eine Zivilregierung muss her, nach 30 Jahren Militärdiktatur. Dahin wollen wir nicht zurückkehren. So Gott will, erreichen wir eine Zivilregierung, Demokratie. Und dann werden wir zufrieden sein. Bis zur Ernennung einer Zivilregierung sollen die Proteste weitergehen. Ein Massensit-in. 7 Tage die Woche, 24 Stunden, mit mal mehr, mal weniger Zulauf. Derzeit, während des Ramadan, während alle religiösen Muslime tagsüber fasten, kommen die Menschen vor allem nach Einbruch der Dunkelheit zur Unterstützung der Dauerdemonstranten. Das Zentrum des Protests in Khartoum, ein Viertel am Hauptquartier der sudanesischen Streitkräfte. Demonstranten haben es mit Barrikaden gegen mögliche Angreifer gesichert. Hinter den Absperrungen eine volksfestartige Stimmung mit mehreren Konzerten allabendlich. Immer wieder starten Menschengruppen in dem Viertel kleinere Protestmärsche. Auch diese Demonstranten wenden sich lauthals gegen den militärischen Übergangsrat unter General Abdel Fattah al-Burhan, der den Sudan seit dem Sturz Baschirs regiert. Burhan beteuert immer wieder, nach einer Übergangsphase von 4 Jahren sollen freie Wahlen abgehalten werden, danach die Macht an eine Zivilregierung übergehen. Bis dahin aber solle, nach dem Willen der Militärs, einer von ihnen Staatsoberhaupt sein. Auf keinen Fall hält die Opposition dagegen. Auch Amjad Farid, ein Sprecher des Gewerkschaftsbündnisses SPA, der stärksten der verschiedenen Oppositionsgruppen. Die Armee ist dazu da, das Land zu schützen und zu verteidigen, nicht um es zu beherrschen oder zu regieren. Kurz, der militärische Übergangsrat und die Opposition stecken bei ihren Verhandlungen in einer Sackgasse. Vor ein paar Tagen hieß es, die Opposition wolle zum Befreiungsschlag ausholen mit einem Generalstreik. SPA-Sprecher Amjad Farid bestätigt das im Gespräch mit der ARD. Alle Waffen der Massenbewegung sind auf dem Tisch. Wir haben die Möglichkeit, das zu machen. Aber noch verhandeln wir. Doch die Verzögerungstaktik des Militärrates bringt die Situation in eine kritische Phase. Der Vorwurf, der militärische Übergangsrat verschleppe die Verhandlungen, klammere sich an die Macht. Die Demonstranten wollen dagegen weiter protestieren, mit ihrem Sit-in, Slogans und vielen Konzerten.
Uhr, die Informationen am Abend. Die Steuereinnahmen hier in Deutschland, sie werden nicht mehr ganz so kräftig sprudeln wie erwartet. Das sagen die Schätzungen voraus. Jetzt müssen die Koalitionäre gucken, wo man bereits verplantes Geld wieder einsparen kann. Und das machen Union und SPD natürlich sehr gerne, jedoch nur bei Projekten des jeweils anderen. Gudula Geuter mit den jüngsten Debattenbeiträgen.
Die spärlicher sprudelnden Staatseinnahmen verschärfen alte Uneinigkeit in der Koalition. Im Streit stehen Soli-Kappung, Grundrente und nach wie vor die Etats der Ministerien. Dabei bekommt die SPD nun Unterstützung von den Kommunen für ihren Widerstand gegen eine Abschaffung des Solidaritätszuschlages. Der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes, Gerd Landsberg, mahnt gegenüber der deutschen Presseagentur, die Steuerschätzung und die zurückgehenden Einnahmen zeigten deutlich, dass es keinen Spielraum für Steuerentlastungen gebe. Wie weit solche Entlastungen gehen sollten, ist auch innerhalb der Unionsparteien umstritten. Der frühere Anwärter für den CDU-Vorsitz Friedrich Merz bekräftigt einen alten Wunsch des CDU-Wirtschaftsflügels. Er fordert im Magazin Focus, der Solidaritätszuschlag müsse ganz abgeschafft werden. Nicht nur für einige, sondern für alle, auch für die oberen 10%. Nicht nur SPD-Chefin Andrea Nahles widerspricht dieser Zusatzbelastung des Bundeshaushaltes mit 10 Milliarden Euro. Auch der CDU-Haushälter Eckhard Rehberg will zwar langfristig an dem Ziel festhalten, derzeit aber, so gesteht er im Spiegel ein, gebe es dafür keinen Spielraum. Eine solche vollständige Abschaffung sieht auch der Koalitionsvertrag nicht vor. Durch Freigrenzen sollen vor allem die unteren und mittleren Einkommen entlastet werden, rund 90% der Zahlenden. Auch das aber stellt der Städte- und Gemeindebund in Frage. Landsberg fordert die Koalitionäre auf, alle Leistungsversprechen des Staates zu überprüfen, auch wenn sie in der Koalitionsvereinbarung festgeschrieben seien. Es müsse der Grundsatz gelten, Vorrang für Infrastruktur und Klimaschutz. Um solche Investitionen handelt es sich auch beim zweiten Streitpunkt nicht, bei der Grundrente, die die SPD ohne Bedürftigkeitsprüfung umgesetzt sehen will. SPD-Bundesvize Malu Dreyer bekräftigte das heute auf dem Landesparteitag Brandenburg. Eine solche Prüfung würde von den Antragstellern verlangen, sich blank zu machen. Dabei ernten Arbeitsminister Hubertus Heil und Finanzminister Olaf Scholz für ihr Projekt neue Kritik nach neuen Finanzierungsideen. Schon am Donnerstag waren Überlegungen der SPD-Minister bekannt geworden, die Grundrente nicht nur aus Steuermitteln zu finanzieren, sondern auch über die Kranken- und Arbeitslosenversicherung. Die Bild-Zeitung will nun außerdem von einem möglichen Rückgriff auf die Rentenrücklage erfahren haben. Ungerecht und unsolidarisch nennt solche Pläne der Gesundheitsminister und CDU-Mann Jens Spahn. Zusätzlich verschärft wird der Streit ums Geld durch die brüchige Einigung auf Haushaltseckpunkte. Denen hatte Entwicklungsminister Gerd Müller ohnehin nur unter Vorbehalt zugestimmt. Im Interview der Woche im Deutschlandfunk erhebt er jetzt deutliche Vorwürfe gegen Olaf Scholz.
Der Koalitionsvertrag wird von Finanzminister Scholz durch die Eckpunkte gebrochen.
Der Koalitionsvertrag sieht vor, dass Erhöhungen des Verteidigungsetats gleichermaßen zu höheren Ausgaben für Entwicklungszusammenarbeit und Krisenprävention führen. Der CSU-Politiker Müller widerspricht der Interpretation des Finanzministers, dass das nicht für die gesamte Legislaturperiode gelte. Und er kritisiert weltweit steigende Militärausgaben.
Wenn wir ein Viertel des Militärhaushalts weltweit in Kriegsverhinderung, in Friedensprävention, in Krisenbekämpfung investieren würden, dann könnten wir uns Milliarden im Rüstungsbereich sparen.
Müller hofft nun aufs Parlament. Er fordert weitere 800 Millionen Euro. Der Spiegel schreibt von 5 Milliarden Euro, die die Ressorts insgesamt an erhöhtem Finanzierungsbedarf angemeldet hätten.
Die Polizei soll weitergehende Befugnisse bei Wohnungseinbrüchen bekommen. Das geht aus Plänen des Bundesjustizministeriums vor. Nina Barth, legen Sie vor.
Die Polizei soll künftig auch Nachrichten oder Anrufe mutmaßlicher Wohnungseinbrecher überwachen können. Für die Überwachung privater Kommunikation gelten strenge gesetzliche Regelungen. Bisher war das nur möglich, wenn es den Verdacht gab, dass hinter den Einbrüchen eine Bande steckt. Für die geplante Neuregelung müssen aber Voraussetzungen erfüllt sein. Unter anderem, dass die Aufklärung auf andere Weise kaum möglich wäre und dass es sich bei dem verdächtigen Einbrecher um einen mutmaßlichen Serientäter handelt. Eine Sprecherin des Bundesjustizministeriums sagte dem ARD-Hauptstadtstudio, das Bundesjustiz und das Innenministerium hätten sich auf die entsprechende Reform der Strafprozessordnung bereits geeinigt. Die Große Koalition erhofft sich davon mehr Aufklärung. Bundesjustizministerin Katharina Barley erklärte in einem schriftlichen Statement:
Die erhebliche Strafverschärfung, die wir 2017 eingeführt haben, zeigt Wirkung. Danach gab es einen erheblichen Rückgang der Wohnungseinbrüche. Aber wichtig ist auch, die Aufklärungsquote weiter zu erhöhen, um die Täter rasch zur Rechenschaft zu ziehen.
Die Große Koalition will die Änderung zunächst für 5 Jahre. Danach soll dann überprüft werden, was sie tatsächlich gebracht hat. Insgesamt umfasst die Reform der Strafprozessordnung 12 Punkte. Das Thema Wohnungseinbrüche ist nur einer davon. Geplant ist zum Beispiel auch, DNA-Proben in Strafverfahren künftig nicht mehr nur auf Mann oder Frau auszuwerten, sondern auch auf äußerliche Merkmale wie zum Beispiel die Haarfarbe. Die Sprecherin des Justizministeriums sagte, das Kabinett solle sich nun zügig mit der Reform befassen. Ob das schon in der kommenden Woche möglich sei, sei noch unklar.
Sie hören die Informationen am Abend im Deutschlandfunk. Die Unzufriedenheit mit der katholischen Kirche, sie ist groß. Die einen machen sich momentan darüber Luft in Münster. Sie boykottieren eine Woche lang Gottesdienste und demonstrieren für mehr Frauenrechte in der Kirche unter dem Motto Maria 2.0. Andere wiederum haben sich in Mainz zur Frühjahrsvollversammlung unter dem Dach des Zentralkomitees der deutschen Katholiken zusammengefunden und die vielen verschiedenen Konfliktthemen beraten. Ulrich Pick berichtet über die Ergebnisse aus Mainz.
Am Ende ging die Mehrheit der Delegierten mit einem guten Gefühl nach Hause. Denn die katholischen Laien hatten den Eindruck gewonnen, dass ihre Kirche zwar in einer schweren Krise steckt, aber keinesfalls verloren ist.
Ich gehe schon positiv nach Hause und hoffe, dass es nach vorne geht in der Kirche.
Ich habe das Gefühl, dass wir sehr, sehr große Entscheidungen getroffen haben, was die Weichenstellung der katholischen Kirche in Deutschland angeht.
Ja, wir haben viel geschafft. Insofern bin ich auch zufrieden.
Also insgesamt fahre ich mit einem guten Gefühl nach Hause, weil wir offen und ehrlich miteinander geredet haben. Und es sind ja wirklich Probleme, die unbedingt gelöst werden müssen.
Dabei waren auf dem Treffen in Mainz durchaus gewichtige Fragen zu beantworten. Wollen sich, so lautete die wichtigste, die katholischen Laien wirklich gemeinsam mit ihren Bischöfen auf jenen ergebnisoffenen Prozess des gegenseitigen Austausches einlassen, der im Kirchendeutsch synodaler Weg heißt und einen Ausweg aus der Krise bilden könnte? Zwar stimmte die große Mehrheit für diesen Schritt, doch was jetzt auf sie zukommt, ist momentan nur schwer abzuschätzen, sagt der Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Thomas Sternberg.
Ja, so ganz genau wissen wir das noch nicht, aber eins ist ganz klar. Es wird ein verbindliches Verfahren geben müssen, mit klaren Ergebnissen, auch mit klaren Umsetzungen. Es wird sich nicht auf einen Gesprächsprozess begrenzen dürfen.
Sicher ist allerdings, dass für die überwältigende Mehrheit beim Mainzer Treffen eine Aufarbeitung des Missbrauchsskandals unbedingt mit innerkirchlichen Reformen verbunden sein muss. Ohne eine deutliche Aufwertung der Position der Frauen, der Schaffung einer unabhängigen Gerichtsbarkeit und einer Entklerikalisierung der innerkirchlichen Strukturen sei nichts zu machen, unterstrich ZTK-Vizepräsidentin Claudia Lücking-Michel.
Aufarbeitung des Missbrauchsskandals heißt einerseits im Blick auf Täter und Opfer klare Konsequenzen ziehen, aber das Stichwort systemische Änderungen sind notwendig, auch insofern aufgreifen, dass wir eine klare Reform der Kirche brauchen, die nicht in 2 Jahren irgendwie abgearbeitet ist und dann ist wieder alles wie vorher, sondern sie muss zu klaren Veränderungen in unserer Kirche führen.
Entsprechend wurde der jetzt bundesweit unter dem Titel Maria 2.0 gestartete Kirchenstreik von Frauen auch von den meisten Delegierten befürwortet. Kurzum, es herrscht eine gewisse Aufbruchsstimmung unter Deutschlands Laienkatholiken. Eine Aufbruchsstimmung freilich, die, wie es diese Teilnehmerin formulierte, auch aus einer großen Not geboren ist.
Wir haben einen Prozess vor uns, der viel erfordert und der gleichzeitig die riesige Chance bietet, dass wir wirklich mit der Kirche auch gut in eine neue Zeit gehen können, weil wir erleben ja alle, dass es so nicht weitergeht wie bisher.
Zudem votierte die Mehrheit des Zentralkomitees für eine Verlegung ihres Generalsekretariats von Bonn nach Berlin. Der Umzug, der noch unter einem Finanzierungsvorbehalt steht, soll 2022 erfolgen.
In allen bayerischen Regierungsbezirken gibt es sogenannte Ankerzentren. Diese Erfindung von Horst Seehofer gilt als umstritten, weil Flüchtlinge dort längerfristig auf sehr engem Raum untergebracht werden. Immer wieder kommt es dort zu Unruhen, wie heute in Regensburg. Die Einzelheiten von Thomas Muggenthaler.
Im Regensburger Ankerzentrum wurde heute früh eine Asylbewerberin tot aufgefunden. Zunächst war die Polizei von einer unbekannten Todesursache ausgegangen. Mittlerweile jedoch deutet alles auf einen natürlichen Tod hin. Es liegen derzeit keine Erkenntnisse auf Fremdeinwirkung oder Selbstmord vor. Polizeisprecher Dietmar Winterberg.
Es handelt sich um eine 31-jährige Schwarzafrikanerin, vermutlich nigerianischer Staatsangehörigkeit, die 3 Kinder hinterlässt. Die Kinder befinden sich in der Obhut der Stadt Regensburg nun. Zu den Hintergründen des Sterbefalls selbst haben wir momentan keine Detailerkenntnis. Es ist aber so, dass nach erster Besichtigung gesagt werden kann, dass zunächst einmal keine Spuren vorliegen, die auf eine Gewaltanwendung, also Tod durch irgendein gewaltsames Ereignis, vorliegen.
Die Kinder der Frau sind 9, 5 und 3 Jahre alt. Allerdings löste der Tod der Frau heute Tumulte aus. In dem Ankerzentrum in einer ehemaligen Kaserne sind 300 bis 400 Asylbewerber untergebracht. Die meisten stammen aus Äthiopien und Nigeria. Als die Polizei von dem Todesfall benachrichtigt wurde, kamen Beamte in die Einrichtung, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Das ist ein ganz normaler Vorgang, so Polizeisprecher Dietmar Winterberg. Es kam aber zu Tumulten und die Beamten forderten Verstärkung an.
Es hat sich dann die Stimmung unter den Asylbewerbern hier vor Ort in der Unterkunft aus unerklärlichen Gründen aufgeheizt. Es war also niemand von einer polizeilichen Maßnahme oder Ähnliches betroffen. Das Ganze hat sich über einen Zeitraum von bis zu über 1 Stunde derart hochgeschaukelt, dass Polizeieinsatzkräfte vor Ort angegriffen worden sind. Sie sind also mit Steinen attackiert worden, es sind Flaschen aus den Fenstern geflogen, sodass wir doch mit einem größeren Ansatz von Polizei dann vor Ort sein mussten.
Die Polizisten sahen sich mit einer aggressiven Gruppe von etwa 40 Asylbewerbern konfrontiert. Die meisten Asylbewerber blieben aber friedlich. Verletzt wurde niemand. Über 40 Polizeibeamte waren schließlich im Einsatz. Auch durch die Vermittlung der Heimleitung gelang es, die Situation zu beruhigen.
Am Ende haben wir sehr eng mit der Unterkunftsleitung zusammengearbeitet und haben dann taktisch eine Beteiligung dieser Personen an der Bergung der Verstorbenen ermöglicht, dass die verschiedenen Asylbewerber dann die Verstorbene im Sarg nach draußen bringen durften. Danach haben sich die Einsatzkräfte zurückgezogen, Stück für Stück, nachdem die Leiche auch jetzt weggebracht wurde. Und so hat sich die Situation dann relativ schnell vor Ort wieder beruhigt.
Und um 18:35 Uhr kommen wir zum Sport und zur Endphase in der Fußball-Bundesliga. Die ganz große Vorentscheidung ist da noch ausgeblieben, Astrid Rawohl.
Absolut, im Titelkampf der Fußball-Bundesliga ist nämlich noch nichts entschieden. Fest stehen dagegen zwei Absteiger, nämlich Hannover 96 und der 1. FC Nürnberg. Aber der Reihe nach, Bayern München hätte heute mit einem Sieg in Leipzig erneut die Meisterschaft holen können, kam aber über ein torloses 0:0 nicht hinaus. Thomas Kunze.
Der FC Bayern München verpasst die vorzeitige Meisterschaft, weil der FC Bayern München in Leipzig über ein 0:0 nicht hinausgekommen ist. Die Bayern waren lange Zeit die bessere Mannschaft, hatten in der ersten Halbzeit große Möglichkeiten durch Serge Gnabry beispielsweise. Leipzig gefährlich durch Werner und Paulsen. In der zweiten Hälfte versuchten die Bayern speziell in der Schlussphase viel. Ribéry mit einem Hackentrick scheiterte wieder an Gulaschi und Lewandowskis Freistoß ging ganz knapp am rechten Pfosten vorbei. Leipzig spielte harten Fußball, viel in den Zweikämpfen, viel im Mittelfeld und ließ auch keine großen Bayern-Chancen in der Schlussphase mehr zu. Und deswegen verpasst der FC Bayern die vorzeitige Meisterschaft nach diesem 0:0 in Leipzig.
Verfolger Borussia Dortmund dagegen, offensiv und treffsicherer, gewinnt 3:2 gegen Fortuna Düsseldorf und kann am letzten Spieltag nächsten Samstag doch noch den Titel aus eigener Kraft holen. Stefan Kaußen.
Bis in die 7. Minute der Nachspielzeit hinein musste Dortmund zittern, aber jetzt hat der BVB am letzten Spieltag doch noch die Chance auf die Meisterschaft. Dank des 0:0 der Bayern reicht dieses erzitterte 3:2 gegen Düsseldorf. Aber die Fortuna war auf Augenhöhe. Der BVB mit den Toren von Pulisic, Delaney und Götze. Ein verschossener Elfmeter der Düsseldorfer und ein 2:3 von Kovnatski hielten die Spannung bis zum Ende hoch. Aber Dortmund rettet sich ins Ziel. 3:2.
Der abstiegsbedrohte VfB Stuttgart mobilisierte heute noch einmal alle Kräfte, gewann 3:0 gegen Wolfsburg und rettet sich damit auf den Relegationsplatz 16 der Tabelle. Julia Metzner.
Der VfB Stuttgart sichert sich die Chance auf den Klassenerhalt, wird am 23. und 27. Mai via Relegation die Chance bekommen, in der Bundesliga zu bleiben. Der VfB von Beginn an das stärkere Team gegen enttäuschende Wolfsburger und mit dem 1:0 durch Gonzalo Castro fast mit dem Pausenpfiff. Nach der Pause die Wolfsburger etwas stärker, allerdings nicht energisch genug. Donis und Didavi sorgten dann für die Entscheidung.
Und weil der VfB gewinnt, nützt den Hannoveranern der eigene 3:0-Erfolg über den SC Freiburg gar nichts mehr. Die Niedersachsen müssen runter in Liga 2. Jan Tegelhütter.
Da bietet Hannover 96 gegen einen bereits geretteten Sportclub aus Freiburg die vielleicht beste Saisonleistung. Gewinnt klar, souverän und auch hochverdient mit 3:0. Aber kaum einen interessiert, denn trotz dieses 3:0-Sieges ist Hannover 96 zum sechsten Mal in der Vereinsgeschichte abgestiegen, kann nicht einmal mehr Rang 16 den Relegationsplatz erreichen. Anton, Bebu und Wallace Pedestanchos machten die Tore, die am Ende kaum noch bejubelt wurden. Hannover 96 muss in die zweite Liga.
Begleitet dann von dem 1. FC Nürnberg. Die Klubberer müssen nach dem vernichtenden 0:4 gegen Borussia Mönchengladbach zum insgesamt 9. Mal ins Unterhaus absteigen. Karl-Heinz Kaas.
Es war die 20. Saisonniederlage bei nur 3 Siegen gegen Borussia Mönchengladbach und mit 0:4 die höchste Heimniederlage in dieser Saison. Nürnberg geht zurecht runter in die zweite Liga. 50.000 waren noch mal dabei im Max-Morlock-Stadion, ausverkauft. 6.000 Gladbacher feierten am Ende, denn Gladbach ist in der neuen Saison im internationalen Fußballgeschäft dabei. Die Tore in der zweiten Halbzeit, innerhalb von 9 Minuten eine 3:0-Führung. Trimic, ein Eigentor von Mühl und Hazard für die Gladbacher. Und in der 80. Minute setzte Zakaria den Schlusspunkt.
Und die meisten Tore, die sahen die Fans heute in Augsburg. Der FCA verliert zwar mit 3:4 gegen Hertha BSC, aber beeindruckte dennoch.
7 Tore bei Augsburg gegen Hertha BSC und das auch noch beim 3:3 bis zur 90. Minute gerecht verteilt. 3-mal führte der FCA durch Hahn und 2-mal Gregoritsch, aber die Hertha ließ sich nicht schocken und hatte leichtes Spiel gegen eine körperlos agierende Augsburger Abwehr und konnte durch Plattenhardt, Gruitsch und Kalou immer wieder ausgleichen. Und als alles schon mit einem Remis gerechnet hatte, faulte Oxford mutmaßlich Köpke und Kalou verwandelte in der 90. Minute den Elfmeter zum 4:3-Sieg für Hertha BSC.
Außerdem verlor Hoffenheim 0:1 gegen Werder Bremen und Leverkusen und Schalke 04 trennten sich 1:1 unentschieden. Mehr zu diesem Spieltag nachher ab 19.10 Uhr in unserer ausführlichen Sport am Samstag-Sendung. Dann gibt's auch eine Live-Schalte zu Burkhard Hupe, den wir jetzt auch erreichen wollten, bei der Eishockey-WM in der Slowakei. Denn die deutsche Auswahl hat gerade 3:1 gegen Großbritannien gewonnen. Hoffentlich können wir ihn dann erreichen.
Das drücke ich Ihnen die Daumen. Danke, Astrid Ravol, für diesen Moment. Das waren die Informationen am Abend. Anlässlich der Foltervorwürfe des Weltjournalisten Yeniz Yücel an die Türkei fragen wir, was aus dem Rechtsstaat Erdogans geworden ist, im Kommentar um 5:05. Soweit diese Sendung. Ich bin Jonas Rehse. Danke fürs Zuhören. Schönen Abend noch.